Arte. Radio 1. Hörbar Brust.
Ich erlebe das heute als Erwachsener dann teilweise, wenn man nochmal das Glück hat, im fortgeschrittenen Alter nochmal Männerfreunde zu finden, was du da für eine Hürde überwinden musst. Also da gibt es natürlich ritualisierten Umgang und bis du da mal vordringst zum Eingemachten und auch mal über dich über Dinge austauschst, die wehtun oder oder bis es mal zu einem Moment kommt, wo man sich gegenseitig Tränen zeigt und sich auch dabei steht in Momenten größter Niedergeschlagenheit. Das ist echt ein weiter Weg.
Radio 1, die Hörbarust, herzlich willkommen. Hier ist die Hörbar und dies ist eine Radiosendung und es ist ein Podcast. Das heißt, wenn Sie jetzt gerade anfangen zu hören, weil Sie vielleicht unterwegs sind oder so, können Sie dieses Gespräch nachher nochmal nachhören als Podcast. Ich habe hier jede Woche einen ganz interessanten Menschen mir gegenüber sitzen und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Brust.
Es gibt nicht wenige Menschen, die heute erfolgreich in ihren Berufen arbeiten, aber ursprünglich mal von einer ganz anderen Richtung aus starteten. An dieser Stelle ganz herzliche Grüße an alle Quereinsteiger weltweit, zu denen unser heutiger Gast schon mal nicht gehört. Im Gegenteil, sein Einstieg in die Medienbranche erscheint in der Rückschau sehr geradlinig. Da war nichts quer oder unüberlegt. Steffen Halaschka, 1971, in Kassel geboren, wusste früh, was er will und das Leben kam ihm auf halbem Wege entgegen. Schülerzeitschrift, Radioliebe, Praktikum, erste kleine Jobs, Studium, er wurde Radiomoderator, bald Fernsehmoderator. Und das ist er bis heute geblieben. Als Halaschka 2011 bei Stern TV der Nachfolger des deutschen Weltkulturerbes Günther Jauch wurde, hielt eine Nation den Atem an und atmete sofort entspannt weiter. Denn das lief vom ersten Moment an gut. 2023 gehörte Steffen Halaschka neben Olivia Jones zu einem kleinen Team, das sehr erfolgreich die sechsteilige Dokuserie Sterben für Anfänger produzierte. Dafür gab es den Deutschen Fernsehpreis und eine Fortsetzung. Dazu gleich mehr. Erstmal herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, lieber Steffen.
Vielen Dank, liebe Bettina. Ich freue mich so, dass ich hier sein darf.
Und unsere Lebenswege haben sich zwar schon überschnitten, aber dann doch dafür, dass sie lange parallel liefen, sehr selten.
Das stimmt.
Du hast bei Radio 1 gearbeitet, vorher bei Radio Fritz. Also viele werden das wissen und dich kennen, auch daher schon. Aber mir ist im Zuge der Vorbereitung eingefallen, dass wir mein Casting zusammen hatten.
Das stimmt.
Ich weiß aber nicht mehr, wofür. Und ich weiß auch nicht mehr, worum es da ging. Weißt du das noch?
Ich habe auch nur eine verschwommene Erinnerung und ich weiß nicht, was das über unser beider Wesen erzählt und über das Miteinander. Ich glaube, es war eigentlich ganz schön. Es sollte so eine, ich glaube, der RBB wollte damals so eine Großstadt-Talkshow machen. Haben sie ja irgendwann auch mal gemacht und gegen NDR-Talkshow und Riverboat und all diese Freitagsformate einen eigenen Akzent setzen.
Und wir waren da und sie haben uns nicht genommen?
Ja, ich verstehe es rückblickend auch nicht.
Man könnte meinen, dass in diesem Sender schon einiges schiefgelaufen ist, aber ich weiß es nicht. Also schön, dass du jetzt hier sitzt in einer ganz anderen Funktion, also nicht als RBB-Moderator, sondern als Moderator von Stern TV, aber auch als Mitglied dieses kleinen Teams, von dem wir eben in der Anmoderation gesprochen haben, doch dazu später mehr.
Aber ich finde das gar nicht so richtig, dass du das so raussortierst, weil im Herzen, ein Teil meines Herzens ist immer noch Radio 1 und Fritz, das ist ein Kapitel meiner beruflichen Laufbahn, das ich gar nicht verdrängen möchte. Das war
Nein, es geht auch nicht, es geht nicht um eine Leugnung. Wenn du sagst, du bist es immer noch, rechne damit, dass du in den nächsten Tagen angerufen wirst. Es kann sein, dass man dir vielleicht noch einen Job anbietet.
Ja, oder noch Sozialabgaben nachträglich berechnet.
Das ist wahrscheinlicher. Das ist wahrscheinlicher. Was immer schön ist, wenn man sich auf jemanden vorbereitet, ist natürlich das Wälzen alter Interviews, weil sich viele Menschen an das, was sie damals gesagt haben, einfach gar nicht mehr erinnern. Und oder, weil es natürlich so ist, dass wir uns bestenfalls verändern. Mhm. Auch wenn wir selbst es vielleicht gar nicht als so bemerkenswert erachten, ist es ja schon so, und es wäre ja noch schöner, wenn wir es nicht hätten. Und da sprang mein Herz natürlich für einen kurzen Moment, als ich auf ein Interview von 2011 stieß, das du dem Fokus gegeben hast, und zwar nicht einfach ein Interview, sondern was noch viel ergiebiger ist, ein Fragebogen. Mhm. Und auf zwei Sachen möchte ich deine 2025 Antwort haben. Okay. Damals wurdest du gefragt, bitte geben Sie uns eine Lebensweisheit. Ahnst du, welche es gewesen sein könnte?
Ich glaube, ich erinnere mich. Weil das, die habe ich mir auch nur geklaut damals aus einer meiner ersten Sendungen, Stern TV, von einem Gast. Wer immer mit der Herde geht, kann nur Ärschen folgen. So lautet, glaube ich, der Spruch ungefähr.
So lautet er. Wäre das auch ein aktuelles Lebensmotto?
Unbedingt. Also weil mich, das klingt jetzt vielleicht überraschend, wenn man ja dann doch irgendwie so im Mainstream-Fernsehen angekommen ist, aber mich hat immer interessiert, Dinge vielleicht ein bisschen anders zu machen, als sie erwartbar wären. Und wenn du immer nur mit der Herde mitläufst, ehrlich gesagt, ja, dann rennst du immer den gleichen Ärschen hinterher. Es ist so. Und dann kann auch wirklich selten Neues entstehen oder Inspirierendes passieren. Und deswegen ist das immer noch eines der Motti, die ich so mit dem Herzen trage.
Es sei denn, du führst die Herde an.
Ja, das will ich aber gar nicht unbedingt. Ich bin kein Leithammel, glaube ich. Vielleicht sagen das Kolleginnen und Kollegen anders, die schon mal mit mir aneinander geraten sind oder so. Natürlich gehört auch konstruktiv Streiten zum Alltag, aber ich mag lieber Teamarbeit. Ich mag mit Menschen an einem Tisch sitzen und die Köpfe aufmachen und sagen, jetzt lass uns doch mal bitte ganz ohne Denkverbote gucken, wo wir das Thema hinbringen können.
Vielleicht können wir das Thema Denkverbote auch später überhaupt noch mal kurz massieren. ist jetzt, können wir uns ja irgendwie für den Hinterkopf behalten. Weißt du noch, was du auf die Frage geantwortet hast, was du als deine größte Fähigkeit erachtest?
Oh, das habe ich nach 14 Jahren vergessen. Wahrscheinlich.
Was würdest du heute sagen, erstmal?
Neugier, zuhören, erstmal Menschen mögen, sind das Fähigkeiten?
Das oder hättest du damals aber auch schon sagen können, aber du hast dich für was anderes entschieden. Also Neugier, da darf ich jetzt auch nochmal den Großmeister zitieren, Günther Jauch, der damals in einem eurer Doppelinterviews, als du die Staffel übernommen hast, sozusagen den Stab, da hat er dir zugesprochen, eine breit gefächerte Grundneugierde, von der du dich sicherlich selbst auch nicht distanzieren wirst. Das macht ja auch wirklich Freude, ja, so durchs Leben zu gehen.
Das ist ja so gleichermaßen schmeichelhaft wie auch ein bisschen Journalistenklischee. Also ich glaube, dass damit geht ja jeder gern hausieren. Ich bin ganz breit interessiert und neugierig. Also sagen wir mal so, wenn ich mag es, mich jede Woche in neue Themen versenken zu dürfen und neue Menschen kennenlernen zu dürfen. Das wird dir ähnlich gehen und das hört auch nicht auf. Mhm. Und das macht's auch so lebenswert. Mein Albtraum ist wirklich, einen Beruf zu machen, in dem du jeden Morgen um 9 antrittst, um jeden Tag das Gleiche herzustellen. Und das ist das Schöne, dass mir das Schicksal einen anderen Weg bereitet hat.
Also es gibt ja viele Menschen da draußen, die das Gott sei Dank anders sehen. Shoutout und vielen Dank.
Unbedingt.
Denn darin kann ja auch eine gewisse Lebensqualität liegen, dass du nämlich eine Art von Verlässlichkeit hast. Ne? Und ich glaube auch, dass da jeder Mensch sein eigenes finden sollte.
Ich will das auch nicht aburteilen. Im Gegenteil, die Kehrseite dessen ist, dass ich mich ganz oft danach sehne, dass um 17 Uhr Feierabend ist und ich darf komplett den Kopf abschalten und Dinge machen, Freitagnachmittag bis Montag früh, die einfach nur meiner persönlichen Erbauung dienen. Und das ist dann auch anders. Also man hört ja in unserem Beruf nie wirklich auf, tätig zu sein und die Augen aufzusperren und aufzusaugen.
Sicherlich hast du, wenn es gut läuft, recht. Denn das ist ja auch so eine Art Motor oder so ein Perpetuum mobile oder wie auch immer man das nennen will. Aber ich lasse das jetzt mal nicht als Eigenschaft durchgehen, dieses neugierig sein oder Menschen mögen, sondern sowas wie ungeduldig sein meinetwegen oder sowas. Oder eben geduldig sein. Was würdest du heute als deine größte Fähigkeit nach vorne stellen? Oder was würde deine Frau sagen, wenn dir das leichter fällt?
Vielleicht würde sie, wenn du das ansprichst, meine Geduld oder meine Ruhe, mit Dingen umzugehen, in den Vordergrund stellen.
Jetzt kommen wir der Sache schon näher, weil du hast geantwortet, Gelassenheit.
Ja, ich glaube, ich bin schon ein gelassener Mensch. Vielleicht mit dem Alter immer witzigerweise ein bisschen weniger gelassen, weil die Vorstellungen werden klarer, wo man so hin will. So, finde ja so, manche Menschen treten ja so auf, ich habe den Spruch selber im Kollegenkreis gehört und sagen dann, ich bin jetzt 50, ich muss mir sowas nicht mehr antun. Das finde ich eine wahnsinnig alberne Pose, weil Alter allein natürlich genau gar nichts aussagt über die charakterliche oder berufliche Reife, außer dass man halt ein alter Sack ist. Aber trotzdem türmst du ja Erfahrungen auf und ich zumindest gewinnst einen klareren Blick dafür, wo du hin willst. Und jenseits der 50, das ist meine persönliche Erfahrung, überlegst du nicht nur, wo willst du noch hin, sondern dann kommt auf einmal die Komponente hinzu, wie viel Zeit bleibt dir eigentlich noch?
Aha.
So, also die Sanduhr ist jetzt irgendwie unten mehr gefüllt als oben und Das sorgt für ein bisschen, vielleicht manchmal weniger Gelassenheit. In anderen Fragen auch wieder mehr Gelassenheit, weil man denkt, diese oder jene Krise, die habe ich schon mal erlebt, da kann ich diesmal gelassener durchgehen.
Hast du mal ausgerechnet, wie viele Wochen dir voraussichtlich noch bevorstehen in diesem Leben?
Nein, das habe ich mir so genau nicht ausgerechnet, aber ich habe tatsächlich ein schönes Geschenk mal bekommen, nämlich so eine Plexiglasplatte zum Aufstellen zu Hause, in der man jede Woche abmarkieren kann, um nicht die Schreckenserfahrung zu haben, oh Gott, bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 82,1 oder so bleiben mir nur noch so und so viele Wochen, sondern im Gegenteil, um mehr wertzuschätzen und mehr zu hinterfragen, ob man seine Zeit wirklich nutzt.
Du hast einen Teil deiner Lebenszeit genutzt, um uns Musik rauszusuchen. Vielen Dank dafür. Die Beschäftigung mit Musik halte ich für sehr gesund und sehr endorphinfördernd.
Unbedingt.
Diese 8 Lieder habe ich in eine Reihenfolge gesetzt, die losgeht mit Robbie Williams, Feel. Und die Geschichte dazu ist schön.
Naja, ich weiß nicht, auf welche konkrete Geschichte du anziehst. Es gibt da mehrere, weil Robbie Williams einfach immer da war. Also ich habe ein Jugendmagazin im ORB und bei Deutsche Welle moderiert und habe schon die ganze Take-That-Trennung, das ganze Drama begleitet damals. Und dann bin ich selber irgendwann von seiner Solo-Karriere großer Fan und Anhänger geworden, bis hin zu einem Meet and Greet, was ich mal gewonnen habe bei einer Charity-Tombola, was großartig war, weil es gab ansonsten nur so Plunderpreise, die kein Mensch haben wollte.
War das der erste Preis? Oder?
Nee, es gab schon hochwertige Preise, aber ich wollte nicht auf Kreuzfahrt gehen oder Goldschmuck gewinnen oder so, sondern ich habe gewusst, verdammt, das ist die einzige Chance, dass wir Robbie Williams auf dieser Tour sehen, weil es war eine Stadt nach Wahl und ich wusste, wenn das klappt, dann habe ich bei meiner Frau wirklich was gut. Und
falsch, er wäre auf diesem Kreuzfahrtschiff mitgefahren und ihr hättet ihn jeden Tag gesehen, aber das wusstest du
das
nicht.
Das hätte passieren können.
Wie war's denn? Was habt ihr? Hi, I'm Stefan and this is my so und dann hi, I'm Robbie.
Also es war natürlich nicht exklusiv, es waren noch ein paar andere zugeloste Meet and Greet Teilnehmer dabei, aber es war eine tolle Erfahrung, weil er ist ja wirklich ein gewinnender Charakter. Der kommt da in seinem Satin-Pyjama backstage und sagt als allererstes, hi folks, let's cuddle. Und dann wird jeder umarmt und jeder bekommt ein paar warme Worte und sein Foto natürlich. Und ich finde ihn einen ganz faszinierenden Charakter und wirklich einen Ausnahme-Entertainer.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand.
Ich glaube, es ist ganz schön schwierig, Robbie Williams zu sein. Oder vielleicht auch jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so. Aber ich glaube, in der ganzen Zeit davor. Meinst du nicht?
Ja, also er ist ja auch gleichermaßen dran gewachsen wie gescheitert. Also das, wer ihn ein bisschen verfolgt und wer die Porträts kennt, die über ihn existieren, das ist ja ein ewiger Kampf mit seinem eigenen Talent, aber auch seiner eigenen Suche nach Identität. Und hat neulich mal erst in einem Interview auch über seine psychischen Indisponiertheiten gesprochen, über ADHS und andere Eigenschaften, die er mitbringt. Und er hat gesagt, ich habe mich mein ganzes Leben lang für dumm gehalten. Inzwischen weiß ich, ich bin nicht dumm, ich bin nur anders. Und aus diesem Defizit heraus hat sich seine Karriere gespeist. Das kann natürlich nicht gesund sein im eigentlichen Sinne.
Hast du das Gefühl, dass du deine eigene Identität sehr früh gefunden hast, dass du schnell wusstest, wer du bist?
Nein, glaube ich nicht. Ich war auch immer eher ein Suchender, aber mir hat das natürlich geholfen, im Beruf sehr früh so Bestätigung zu finden und da eine Rolle zu finden. Aber so richtig, glaube ich, habe ich das auch erst in den letzten 20 Jahren für mich so entdeckt und festgelegt.
Und dann natürlich ist es ja sowieso auch so, dass man in so einem Prozess ist. Also man ist ja irgendwie auch nicht fertig mit sich.
Sollte man nicht sein.
Und auch der 50-Jährige, der sagt, das muss ich mir nicht mehr antun mit 50, wird sich wahrscheinlich auch noch ganz schön wundern, was sich da noch so alles verändert, ob man das nun will oder nicht. Ja. Ne? Also, dein Leben begann im beschaulichen Kassel. Das sagt jemand, der aus Hannover kommt. Ich sag's nur euch. Das ist hier keine Hybris. Das ist einfach, schauen wir.
Für uns war Hannover immer die unerreichbare die Großstadt jenseits der Berge. Aber da kamen wir halt nie hin.
Ja, und dann auch noch, ja, mitten im Dezember zur Welt gekommen. Und zwar, auch jetzt nicht am ersten, wo man sagen kann, gut, das ist jetzt der erste, sondern so mittendrin, so zwischen Nikolaus und Weihnachten, so dass man, also.
Im Niemandsland der Feierei. Ja. Das ist also Teil meines Schicksals. Ich will jetzt gar kein übertriebenes Mitleid, aber Teil meines Schicksals ist natürlich, dass kein Mensch Bock hat, am 11., 12. oder 13. Dezember zu einer Party eingeladen zu werden. Also die Standardabsage ist, da haben wir Weihnachtsfeier in der Firma. Und wenn sich Menschen erbarmen und erscheinen zum Geburtstag, bekommst du Geburtstagsgeschenke in Weihnachtsmannpapier. Das ist auch nicht schön. Also man ist irgendwie so ein lästiges Übel im Advent.
Nun, ihr seid drei Brüder. Ja. Bist du der Jüngste?
Der Jüngste.
Okay. Dein Vater war Lehrer. Mhm. Und ich glaube, er war auch nicht der einzige Lehrer in der Familie. Es gab Lehrer und Pfarrer.
Ja, es ist so eine Lehrer- und Pfarrer-Dynastie. Also mein Großvater mütterlichererseits war Pfarrer, mein Großvater väterlicherseits Lehrer. Und das hat sich dann so in den Generationen durchgemendelt. Und eigentlich sind wir drei Brüder, die in unserer Familie zumindest diejenigen, die sich davon emanzipiert haben, weil sie, obwohl... Mein mittlerer Bruder hat Behindertenpädagogik studiert, was ja auch schon ein pädagogischer Beruf ist.
Das ist die Mischung aus beidem vielleicht sogar.
Aber ich habe Theologen unter meinen Cousins und Cousinen und so. Das hat sich gehalten. Lehrer sind auch darunter.
Mhm. Also. Und hattest du das Gefühl, dass es ein unausgesprochener Wunsch gewesen wäre, dass ihr auch in diese Richtung geht? Oder liest man euch da eine gewisse Freiheit?
Nee, gar nicht. Das höre ich dann manchmal, wie Kinder aufwachsen im Bewusstsein, sie müssen dann irgendwann die Firma des Vaters übernehmen. Also finde ich eine ganz komische Vorstellung. Ich durfte machen, was ich wollte. Und das habe ich dann auch gemacht.
Und du hast schon, bevor du zur Schule gegangen bist, sogar lesen gelernt. Du kannst es selbst nicht mehr, hast in einem Interview gesagt, so richtig rekapitulieren, wer dir wo wann was beigebracht hat. Vielleicht bist du auch einfach nur...
Ja, also man sagt, es war die Sesamstraße, wo dann immer die Buchstaben erklärt wurden. Das Verrückte ist, dass ich einen Sohn habe, der in diesem Jahr dann auch Schulanfänger ist, der jetzt leider auch schon lesen gelernt hat. Und wir haben, ich schwöre, wir haben es nicht trainiert und befördert, sondern offenbar gibt es das bei Kindern, dass sie so eine Neugier haben, ein System zu entschlüsseln, das sie jeden Tag vor sich finden. Und er hat immer nachgefragt nach Buchstaben und jetzt liest er ganze Wörter und ich finde es ganz gruselig.
Naja, gruselig ist, also ich glaube, es gibt mehr Eltern, die sich beschweren, dass ihr Kind in der zweiten Klasse noch nicht lesen kann oder in der zwölften meinetwegen. Es ist ja auch schön, dass man dann weiß, dass sich dieses Kind, wenn alles gut läuft, mit sich selbst beschäftigen kann. Mhm. Und wenn alles gut läuft, vielleicht noch zu den Lebewesen gehören, die Bücher verschlingen und die auch verstehen, dass ein gutes Buch sein kann, wie ein Mensch, den du kennenlernst, der dein Freund ist und mit dem du dich permanent treffen willst. Und natürlich denkst du wahrscheinlich an die Kehrseite der Medaille, dass er gelangweilt sein könnte in der Schule, wenn seine Mitschüler das gerade erst lernen.
Ja, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass er da einen auf Klugscheißer macht, aber das werden wir dann sehen.
Naja, wenn er nicht nach dem Vater gerät, dann wird er wahrscheinlich gut durchkommen. Was warst du denn selbst für ein kleiner Junge? Hast du schnell Freunde gefunden?
Ja, ich glaube schon. Ich war immer eher so der Typ, der mit den Mädchen besser konnte als mit den Jungs. Also all diese rabaukige Männerbündelei in jungen Jahren, das war mir immer ein bisschen suspekt.
Dieser Verweis in der dritten Klasse wegen Rauflust?
Ja, in der dritten Klasse gab es mal ein paar Schulhofschlägereien, glaube ich, an denen ich beteiligt war oder auch beteiligt wurde. Das weiß ich nicht mehr so genau. Ich glaube alles im Grunde so Suche nach Identität und das Gefühl, ja, wahrscheinlich muss ich da mithalten bei dieser Kraftmeierei. Aber eigentlich hat mich immer so eher das ruhige Miteinander interessiert. Mhm. Ich mochte dann auch, weiß ich nicht, Sketche aufführen, Theater spielen, solche Dinge. Und Fußball, Handball, das war alles nicht so ganz meins. Ich habe es mitgemacht, aber mit echt wenig Talent.
Ja, oder irgendwann wahrscheinlich auch Basketball, 1,98, also ein sehr großer, ne? Das sind so die großen Jungs haben ja dann irgendwie was draus gemacht, weil es auch cool war und durch MTV und tolle Bilder, die man da abliefern konnte. Aber wo du sagst, du hast eher Freundinnen gehabt. Ich habe mich da jetzt am Wochenende gerade am letzten mit einer Freundin drüber unterhalten. wie schön ich das finde, was es über Männer aussagt, die Freundinnen haben. Und zwar nicht in sexueller Hinsicht, sondern heterosexuelle Männer, die Freundinnen haben. Mhm. Langgewachsene Freundschaften oder auch, keine Ahnung, also ich will es auch gar nicht datieren. Weil sie sagte dann, ach echt? Und dann habe ich gesagt, ja, ich finde, das ist ein Zeichen für eine gesunde, ich nenne es jetzt Seelenhygiene oder wie auch immer man es nennen will. Und weiß aber, wie schwierig das ist. Also habe ich es in meinem eigenen Leben beobachtet und beobachte das auch im Leben anderer. Und ich will dich fragen, glaubst du, ist das eine Mentalitätssache? Ist das eine Entscheidungssache? Warum warst du der Junge, dem es egal war, möglicherweise deswegen auch gehänselt zu werden oder der da eine Qualität sah? Du weißt vielleicht, worauf ich hinaus will.
Ja, ich glaube, ich mochte halt mich immer mit anderen Leuten austauschen übers Leben.
Und dann war es egal,
sich begegnen. Und so mit 14, 15 hatten wir so diese Teetrinkphase, Räucherstäbchen und irgendwie rumsitzen und tiefschürfende Gespräche führen. Und das fand ich einfach wahnsinnig bereichernd. Und das war was mit den Mädels immer besser funktioniert hat als mit den Jungs. Und ich erlebe das heute als Erwachsener dann teilweise, wenn man nochmal das Glück hat, im fortgeschrittenen Alter nochmal Männerfreunde zu finden, was du da für eine Hürde überwinden musst. Also da gibt's natürlich ritualisierten Umgang. Und bis du da mal vordringst, zum Eingemachten und auch mal über dich über Dinge austauschst, die wehtun oder bis es mal zu einem Moment kommt, wo man sich gegenseitig Tränen zeigt und sich auch dabei steht in Momenten größter Niedergeschlagenheit. Das ist echt ein weiter Weg. Also diese ganzen Jungsgruppen, die ich so beobachte im Freundeskreis, die dann zusammen Skifahren gehen oder zusammen kicken gehen, die hatte ich so nie und das war mir immer auch fremd. Also nichts spricht dagegen, aber ich hatte immer das Gefühl, man kommt sich nur in einem gewissen Rahmen nah, aber bloß nie zu nah.
Also danke, dass du das so sagst. Ich glaube, es gibt da, du wirst da Ausnahmen kennen. Ich kenne auch Ausnahmen, aber was du sagst, ist ja schon vorherrschend. Und umso interessanter, also ich habe dich auch so eingeschätzt, aber umso interessanter ist es, und das sage ich wirklich wertneutral, dass du aber gefragt nach drei Lieblingsbüchern auch ungefähr in der Zeit drei Männer nennst, drei Schriftsteller. Und dass bei den Songs, die du mitbringst, nur Männer. Du bringst keine einzige Interpretin. Also es heißt, diese Prägung, die kulturelle Prägung. Ich will nur veranschaulichen, ich will nur sensibilisieren und gar nicht sagen, dass das schlecht ist oder verkehrt. Aber ich will aufzeigen, dass es oft so ist, dass Männer wirklich in der Regel, wenn sie also gerade heterosexuelle Männer, die nicht aber mitbringen, dass es männliche Interpreten sind.
Interessant, habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich habe eher immer drauf geschaut, ob ich nicht dir viel zu viel deutschen Kram anschleppe, weil ich habe so eine Schlagseite, was dann auch deutsche Lyrics angeht. Ich hätte jetzt auch Nina Simone mitbringen können, die ich verehre, oder ich hätte Diane Weigmann mitbringen können, mit der mich auch eine Freundschaft und vor allem eine schöne Geschichte zu einem ihrer Songs verbindet.
So. War das Lemon Babies? Ja, ne?
Früher bei den Lemon Babies dann solo und in meiner Fritz und Radio 1 Zeit hatte sie einen großen Radiohit mit Das Beste. Mhm. Ein Song, den sie zu meiner Hochzeit uns nochmal neu eingesungen hat. Also da geht mir das Herz auf. Also da gibt's viele Künstlerinnen, aber interessant, dass davon keine in die Top 8 gekommen ist.
Also fühle ich da, ich sage das hin und wieder, wenn es mir auffällt, das ist auch an dich und auch an alle potenziellen Gäste der Zukunft gerichtet. Dafür muss sich niemand rechtfertigen, es zeigt nur oft auf. Und wenn ich Radio 1 höre, fällt mir wiederum häufig auf, dass das sehr gemischt ist. Und dafür bin ich der Musikredaktion auch nochmal sehr dankbar, dass sie da auch, glaube ich, wirklich drauf achten. So, nächste Musik. Diese Lobhudelei des Senders, ich hoffe, dass Sie damit klarkommen, Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer, aber ich denke schon. Udo Lindenberg hast du mitgebracht, mit einem Titel, wozu sind Kriege da, das ist ja leider aktueller denn je.
Ja, ist natürlich, also der hat echt, ich weiß nicht, ob der gut gealtert ist, der ist natürlich sehr Kind seiner Zeit, dieser Song, und deswegen habe ich mich auch getraut, ihn, weil er es aufgefordert hat, ruhig auch mal in die Kiste der Guilty Pleasures zu greifen. Das war im Grunde meine popmusikalische Initiation. Also ich war, als der Song rauskam, 10, 11, und es war Kalter Krieg, frühe 80er Jahre, also die Angst vor Atomwaffen, das war wirklich allgegenwärtig und das hat uns oder mich zumindest im Großwerden so begleitet. Ich bin aber tatsächlich auch auf Ostermärsche gegangen mit meinen Eltern und so, das Friedensbewegung, das gehörte alles in die Zeit. Und dieser Song hat mich damals irgendwie sehr beeindruckt. Ich habe den immer vor mich hingesungen und dann lag unter dem Weihnachtsbaum meine erste Langspielplatte, eine Udo Lindenberg Compilation und so kam Udo über diesen Song in mein Leben und dann
und blieb er kam auf, um zu bleiben.
Er kam auch um zu bleiben. Also ich finde auch heute vieles immer noch ganz großartig. Dieser Song ist ein bisschen cheesy in seiner Betroffenheit, aber damals war es eine Punktlandung.
Das hat KI mit mir schon gemacht, dass ich einen kleinen Udo Lindenberg, einen künstlich verjüngten Lindenberg da hab singen sehen. So würde es heute wahrscheinlich laufen. Steffen Halaschka, Journalist und Moderator, ist heute hier zu Gast in der Hörbar. Wir haben Wozu sind Kriege da gehört von Udo Lindenberg. Als du sagtest, ja, das war die Phase des Kalten Kriegs. Was glaubst du, wie wird man das nennen, wenn man das damals Kalter Krieg nennt? Wie wird man, was denkst du, was könnte man da für eine Bezeichnung für diese Zeit, in der wir uns gerade befinden, nehmen?
Boah, ich weiß nicht, wie man sie nennen wird, aber es ist natürlich so eine Phase totaler Disruption. Es gilt einfach gar nichts mehr. Es gilt nicht mal mehr die Wahrheit. Alles wird in Frage gestellt, über den Haufen geworfen, unterlaufen, unterhöhlt und ja, man spricht ja schon jetzt von Disruption. Das ist das Wort, das einem rückblickend wahrscheinlich dann mal einfällt. Und ich hoffe, dass man auch irgendwann darauf versöhnlich zurückschaut und sagt, sag mal, das waren diese bekloppten 10 Jahre da, wo wir dachten irgendwie, alles muss auf links gekrempelt werden und Fakten gelten nicht mehr. Ich hoffe, das Pendel schwingt sehr bald wieder zurück.
Würdest du dich als Optimist bezeichnen?
Ja. Aber da halte ich es, das ist ja keine exklusive Haltung, da halte ich es mit denen, die sagen, es gibt gar keine vernünftige Alternative zum Optimismus.
Ja, das ist schön, ja.
Es ist so, also es gibt Beispiele in der Geschichte, wo der Optimismus auch gut und richtig war und wo wir wirklich noch die Kurve gekriegt haben. Und für mein Leben ist das Einzige, was mich antreibt und nicht irre werden lässt.
Du bist sehr früh begeisterter Radiohörer gewesen. Bedeutet das, dass du so ein, man sagte Kofferradio damals, oder was hattest du? Hattest du so ein, auch Ghetto-Blaster, sagte man, später Boombox?
Ich hatte so einen Kassettenradio-Rekorder im Kinderzimmer. Mhm. So, und ich gehörte zu denen, die immer lauter gedreht haben, wenn da gequatscht wurde und tendenziell leiser, wenn die Musik kam. Ich habe mich schon für Musik interessiert und Radio war auch natürlich eine irre wichtige Musikquelle damals in den 80er Jahren, aber mich hat immer dieses Geschehen hinter Mikrofonen interessiert und ich bin im Sendegebiet des Hessischen Rundfunks groß geworden, also in der Zeit großer Radioleute wie Thomas Koschwitz und Werner Reinke, Martin Hecht und wie sie alle hießen, die großen Radio-DJs der Zeit, und die hatten auch Geschichten zu erzählen, da gab es auch Interview- und Gesprächsformate und das hat mich immer wahnsinnig interessiert.
Konntest du dir erklären, wie das abläuft? Also war das für dich ein Mysterium? So die kleinen, wie kommen denn die kleinen Menschen ins Radio so?
Das war eigentlich ein Mysterium. Ich hatte da kein Bild für. Das war ja nicht wie heute, wo Webcams in Studios hängen und wo wir das alles transparent machen, sondern das war wirklich, das waren eigentlich nur Stimmen im Kopf und ich hatte auch lange Zeit keine Gesichter zu diesen Stimmen vor Augen, bis die dann mal so anfingen, im dritten Programm auch mal was fürs Fernsehen zu machen. Und mein Radio-Erweckungserlebnis in der Hinsicht hatte ich dann 1989, als ich als Schüler das erste Mal in eine Radiosendung eingeladen wurde und so einen Raum, in dem das entsteht, erlebt habe. Ja, da entstand beim HR gerade eine neue Jugendsendung. Sowas gab es eigentlich gar nicht. Es gab kein Jugendradio in dem Sinne. Es gab nur Popwellen. Und aus dem Schulfunk des Hessischen Rundfunks heraus ist eine Sendung geboren worden oder die Idee eines Jugendmagazins Radio Unfrisiert, auch ein richtiger 80er-Jahre-Name. Und das lief in der Nische zwischen dem neuen Forum der Klassik und den internationalen Pressestimmen, also da, wo garantiert keine jungen Menschen anzutreffen sind. Aber das Tolle war, es war einfach eine dreistündige Ausprobier- Bühne, ein Radiolabor. Und die hatten natürlich da in Frankfurt beim Hessischen Rundfunk keine jungen Menschen so automatisch. Und deswegen hat der Redakteur, der das aufgebaut hat, sein Netzwerk in Gang gesetzt. Und dazu gehörte mein Theaterlehrer und sagte, habt ihr da oben in Kassel, das Hessisch-Sibirien, weit weg des Epizentrums Frankfurt, habt ihr da nicht irgendwie junge Leute, die da vielleicht irgendwie mitmischen könnten? Und da hat er uns hingeschickt, mein Freund Oliver und mich. Und dann sind wir in den Zug gestiegen und nach Frankfurt gefahren, um an einer Radiosendung mitzumachen, wo es drum ging, spielerisch Texte zu schreiben und so an einem Spiel teilzunehmen.
War das die Zeit, in der ihr parallel auch diese Band hattet und Musik gemacht habt?
Ja, die Band lief schon ein paar Jahre, da hatte jetzt Oliver nichts mit zu tun, aber ich habe in der Zeit auch Musik gemacht, ja.
Und gesungen?
Gesungen, ja.
Und Fukuhila, stimmt das?
Eine Zeit lang auch das, natürlich. Ich habe dann diesbezüglich nichts ausgelassen. Ja, Entschuldigung, was lachst du?
Nein, ich lache nur deswegen, weil es gibt, gerade hier in Berlin, kommen mir wenigstens alle zwei Tage kommt mir jemand entgegen, von dem ich nicht einordnen kann, ob das so ein Typ ist, der einfach hängen geblieben ist oder ob das so ein super Mitte-Hipster ist, weil sich das wieder so ineinander schiebt. Sowohl diese Schnauzbart-Nummer als auch die Fukuhila-Nummer als auch die Klamotten.
Ja.
Und wenn das dann auch noch eine Person ist, die so einigermaßen alterslos ist, dann denke ich so, ich weiß nicht, bist du 23 und hip oder bist du einfach 63 und hast ganz lange auch Ernte 23 geraucht? Und
dein Kopf sagt im Stillen zu dir selbst, das war damals schon scheiße, oder?
Ich weiß nicht. Irgendwie fand ich, ja, ich finde es interessant, wie man sich an bestimmte Dinge aber auch gewöhnt. Ich habe jetzt gerade auf Insta so ein Ding gesehen, das habe ich auch geteilt, warum manche Männer Bärte tragen. Kennst du diesen Aquaman? Hieß der Aquaman? Heißt der so?
Oh.
Es ist so ein ganz kräftiger Bo, so ein Typ, mit dem irgendwie alle schlafen wollen. Und jetzt gab es so eine Foto. Ich rede nur deswegen so komisch, weil ich hier was suche parallel. Ich bin so ein bisschen abgelenkt, bitte.
Aber Fotos zeigen im Radio ist eh so eine mittelgute Idee.
Ich zeig sie dir. Ja. Ich habe sogar mit Thomas Hermanns mal Pantomime gemacht im Radio und jetzt kommst du. Es ist alles möglich, wenn man nur will. Wie auch immer, dieser Aquaman. Jason es hieß dann, Momoa. Wie heißt der?
Jason Momoa
heißt er. Der wurde gezeigt mit und ohne Bart. Und ohne Bart, sage ich dir, will kein Mensch, also will kein Mensch mit dem schlafen, ist natürlich auch gemein, aber sieht der komplett anders aus. Das heißt, es gibt...
Also er gewinnt durch den Bart.
Hätte ich auch abkürzen können, meinst du? Na ja, hast völlig recht.
Ja,
gibt er
aber
gewinnt
beides,
durch
ne?
den Bart total. Wer sieht besser aus ohne Bart?
Aber es gibt ja auch...
Wer sieht besser aus ohne Bart?
Ich würde sagen, 70% aller... Ja, also... Reden wir über Vollbart oder Schnauzbart? Also ich finde, einen Schnauzbart können wirklich nur sehr
ja,
wenige
Tom
Männer
Selleck
tragen.
Und Mickey versucht es gerade. Hast du mal gehabt?
Nee, ich habe, also bei mir ist das echt ein ziemliches Gefussel und ich habe auch nur diesen Stromberg-Klobrillenbart. Bei mir wächst an den Wangen einfach nichts und deswegen habe ich das Experiment auch beendet. Aber beim Abrasieren habe ich mal den Schnauzbart stehen lassen. Es sieht kurios aus. Wie ich finde, dass es halt bei den meisten Jungs kurios aussieht.
Ich glaube auch, es ist natürlich so eine Gewöhnungssache. Also ich habe meinen Mann mit einem Bart kennengelernt und fand den sexy und als er ihn dann abrasiert hat, musste ich mich zurechtfinden, sagen wir es so.
Dann musste er gehen aus seinem Leben.
Das habe ich nicht gesagt, das wäre vielleicht sowieso passiert, aber es ist eine komplette Typveränderung. Und ja. Ich finde es einfach interessant, dass ich immer gesagt hätte, Bärte never ever niemals, weil ich so geprägt bin, 70er und weil alle Bärte und bäh. Und als ich das dann anschlich und jetzt wieder kam, finde ich viele Gewinnen dadurch. Viele, das macht irgendwie, macht was.
Ja, also diese Vollbart-Mode, die finde ich, also da spricht aus mir einfach nur der Neid, weil ich da nicht mitmachen kann. Ansonsten okay. Hätte ich das auch mal ausprobiert. Ich muss jetzt halt damit leben, dass mein fortschreitendes Alter jetzt dann auch zu 100% offen steht. Ich kann da nichts zuwuchern lassen.
Ich bitte dich, du bist doch genau, und da muss ich deinen Vorgänger, du bist nicht sein Nachfolger, sondern er ist einfach nur dein Vorgänger.
Oh, vielen Dank.
Er hat doch dieses ewig Jungenhafte, also bitte. Bill Withers hast du mitgebracht. Use Me.
Mhm.
Und das ist auch, glaube ich, die Zeit, über die wir gerade sprechen, ne? 14?
Ja, ein bisschen später, so mit 14 haben wir noch andere Songs in der Band gespielt, aber dann so mit 18, 19, der Zeit des Abiturs, da kam dann die große Entdeckung, oh, da ist ja noch sehr viel mehr zu finden, Blues und R&B und Soul und dann haben wir uns da bandmäßig auch bedient und Use Me auf die Bühne gebracht, gar nicht mal so schlecht, also für so 5 pickelige weiße Jungs hat's am Ende doch ganz gut gerollt.
Friends feel as dear upon
appointed duty. They keep trying to tell me, yeah, all you want to do is use me. But my answer, and all that use me stuff.
Jetzt gibt es Menschen, die sagen, ich bin ein guter Freund, ich stehe zur Seite, komme, was da wolle, aber bei bestimmten Sachen quatsche ich nicht rein, weil, jetzt kommt mein Lieblingsbegriff, weil das ist übergriffig. Würdest du dich als ein solcher Freund bezeichnen, der sagt, ich gehe mit dir durch dick und dünn und wenn du dich in den falschen Menschen verliebst, dann ist es halt so, du wirst schon die Erfahrung machen, oder bist du ein Mensch, der sagt, ganz ehrlich, sie nutzt dich aus, mach das nicht?
Also, wenn das so eindeutig ist, dann gehört zur Ehrlichkeit einer Freundschaft dazu, sich das zu sagen. Ist zum Glück ganz, ganz selten in meinem Leben vorgekommen. Aber auch die Situation gab es schon.
Also die Freundschaft schon auch als Korrektiv in Kauf nehmen, dass da dein Gegenüber vielleicht auch sauer ist, richtig sauer ist auf dich?
Ja, weiß ich nicht. In einer wirklichen Freundschaft, glaube ich, passiert das dann nicht. Also der Respekt, finde ich, gegenseitig muss so groß sein, dass man sich auch unbequeme Dinge sagt und dann gilt irgendwann let's agree to disagree. Also ich bin mir ja nicht der Erziehungsberechtigte für meine Freunde, der sie von irgendwelchen falschen Trips abbringen muss. Wenn jemand ins Verderben rennen will, gilt am Ende des Tages, wir sind alles erwachsene Menschen.
Let's agree to disagree. Lass uns darauf verständigen, dass wir nicht einer Meinung sein können. Das ist ja, im Grunde müsste das ja, müssten wir es alle als Tattoo tragen, jedenfalls momentan oder jeden Morgen sagen und dabei irgendeine Regenbogenfahne hissen oder so. Denn das ist das, was uns als Gesellschaft und auch in Partnerschaften, in Freundschaften, auf Social Media abhanden gekommen ist, wenn wir es denn je hatten.
Naja, ich glaube schon, dass es eine Kultur des Streitens gibt und gab. Und
warum, worauf führst du das zurück?
Also beispielsweise in der Politik, mit der ich aufgewachsen bin, gab es große leidenschaftliche Debatten und da wurde sich aber mit Verve beleidigt in einer sachlich getriebenen Auseinandersetzung. Und am Ende haben die Beteiligten aber nach meiner Wahrnehmung nie den Respekt voreinander verloren. Und
diese Wehner-Strauß-Sache meinst
Zeiten.
Du?
Ich glaube, man konnte sich leidenschaftlich, respektvoll bekriegen, argumentativ aus den verschiedenen Lagern, aber trotzdem anerkennen, dass es diese verschiedenen Lager gibt und dass sie auch wichtig sind für ein pluralistisches Meinungsbild. So, und das ist uns tatsächlich abhanden gekommen. Und das finde ich, wenn wir das nicht wiedergewinnen, dann wird's wirklich finster.
Ich frage mich gerade, oder ich frage dich das natürlich, ob das wirklich so war oder ob diese, also es gab links und sehr konservativ, ne? Und es gab diese Art von, ja, vielleicht von Common Sense, was so Respekt angeht, wobei es, glaube ich, auch Debatten gab, die ziemlich unter die Gürtellinie gingen. Aber was es ja noch nicht gab, war eine sensiblere Art von Befindlichkeit innerhalb der Politik auch, ne? Also es gab auch schon Linke, aber das ist vielleicht auch mit Einzug der Grünen und mit einer Erstarkung der Grünen gekommen. Ich weiß nicht, ob das damals schon mit der Art von Respekt auch gekontert worden wäre, wenn es das damals schon gegeben hätte. Glaubst du?
Nein, das war natürlich damals irgendwie erstmal seltsam und natürlich wurden die Grünen in der Zeit ihres Entstehens auch verhöhnt für ihre Art und Weise, Politik zu formulieren und zu leben und dieses Performative, also meine Güte, ja.
Das wäre schon so eine Art von Verachtung, also von mangelndem Respekt auch, oder? Also auch von Provokation durch jemanden wie Fischer, aber...
Ja, aber das ist ja, glaube ich, auch in Ordnung. Da passiert was Neues und da ist Misstrauen und da ist Verstörung und irgendwann wächst der Respekt für die andere Seite. Was mich viel mehr befremdet, ist jetzt die Rückwärtsbewegung. Mhm. Also wie es nach der letzten Bundestagswahl die Union nötig hatte, nochmal nachzutreten und ihren teilweise ja wirklich pathologischen grünen Hass, also wenn ich an Markus Söder denke, da immer noch zum Markte zu tragen und so völlig unnötig unter der Gürtellinie Verletzungen
zuzufügen. Sie haben dafür bezahlt.
Sie haben am Ende dafür bezahlt, aber das ist ja albern. Also es ist ja wirklich albern und da müssen wir weg von, also von dieser Form der Verachtung und des mangelnden Respekts.
Und die Gesellschaft aber, die wir ja sind, und natürlich kann man auch da die Politik nicht ganz rausnehmen, weil die Politik ist Teil der Gesellschaft, aber Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir es versäumt haben, streiten zu lernen. Es gibt ja so Haushalte, ich weiß nicht, wie das bei euch zu Hause war, bei uns gab es auch kein Streitseminar. Und ich hätte das gerne gekonnt, weil ich als Erwachsene und auch heute noch sehe, dass ich in Richtung Konsens und Harmonie gehe, was nicht falsch ist. Das will ich damit nicht sagen, aber dass ich möglicherweise meine eigenen Bedürfnisse da hinten anstelle, weil ich die Konfrontation scheue und weil ich sie zu persönlich nehme. Mhm. Und ich würde was dafür geben, wenn wir in der Lage wären, sozusagen uns auszuklinken und auf einer anderen Ebene miteinander zu debattieren, um die Sache selbst. Wie lernen wir das als Gesellschaft?
Indem wir uns erstmal trauen zu streiten und indem wir nie vergessen, dass die Überzeugung, für die man da streitet, immer nur die eigene Überzeugung ist und dass das Gegenüber vielleicht auf der Basis ganz anderer Erfahrungen und ganz anderer Sensibilitäten eben zu einer anderen Auffassung kommt. Und das meine ich mit Respekt. Also das ist etwas, und ich finde, da lernen wir übrigens auch dazu. Also da habe ich auch in meiner beruflichen Laufbahn dazu gelernt. Ich kann mich natürlich übers Gendern lustig machen und ereifern und sagen, ging ja 50 Jahre ohne, was soll der Scheiß? Oder ich kann akzeptieren, dass da eine Generation ist, die ganz andere Bedürfnisse an Lebenswirklichkeit formuliert, die sagt, wir brauchen eine ganz andere Form von Repräsentanz. Und dann kann ich sogar so weit kommen, das ist mein Status quo zum Beispiel in der Sache, ich gendere nicht in meinen Moderationen, weil es sich für mich nicht richtig anfühlt und ich glaube, dass mein Publikum sich dadurch belehrt fühlen würde. Aber ich versuche dem möglichst nahe zu kommen, indem ich weibliche Formen verwende und so weiter, wohl wissend, dass das natürlich noch nicht die Idee des Genderns abdeckt. Aber sozusagen die Pluralität der Lebenserfahrungen immer zu sehen und zu sagen, natürlich sind da Menschen mit Benachteiligungserfahrungen, mit Marginalisierungserfahrungen. Das sind Frauen, das sind LGBTQ-Menschen, Transmenschen, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit chronischen Erkrankungen und so. Und die alle haben eine Erfahrung von Marginalisierung und Nicht-Repräsentanz in der öffentlichen Wahrnehmung, die sie bitteschön formulieren dürfen. Sie haben auch einen Anspruch darauf, gesehen zu werden und wahrgenommen zu werden. Und das, wenn man das einmal mit in so eine Debatte nimmt und in den Streit streitet sich, das finde ich viel respektvoller und besser. Das war jetzt ein langer Ausflug.
Nein, das war schön. Nein, das war gut, es war wichtig, das zu sagen und zu hören. Marlo Großhardt hast du mitgebracht, Geschichte schreiben. Ich kenne das Lied nicht, aber das Stichwort, das ich gekriegt habe, 23 Jahre alt, Anti-Rechts-Demos, da müsste das inhaltlich ganz gut jetzt passen.
Unbedingt. Das ist für mich einer der Chronisten unserer Zeit, was Musik angeht und ein wahnsinniges Talent mit so einem urigen Hannes Wader 70er Jahre Vibe in seinen Texten und Songs, aber wirklich toller Typ.
Wir stehen kaum mehr beieinander, sondern uns eher auf den Füßen. Man lächelt sich hier nicht mehr an, nein. Man sieht Leute wieder Grüße grüßen. Und die Moral fliegt Richtung Südpol. Und die Hitze steigt im Norden. Dürfen die eigentlich bleiben? Darf man an Außengrenzen morden?
Radio 1. Hörbar Brust.
Wie schön, dass Sie diese Sendung eingeschaltet haben oder wie nett von Ihnen, dass Sie die Hörbar streamen als Podcast. Wenn Sie jetzt erst auf den Geschmack kommen, dann würde ich Ihnen dringend raten, noch zahlreiche andere Gespräche anzuhören. Das können Sie völlig kostenfrei über die ARD Audiothek oder über YouTube oder die Radio 1 Homepage zum Beispiel. Charlie Hübner, Monika Fuchs, Martin Wuttke, Karin Mioska, Ulrike Kriener, Reinhard May, Anke Engelke, Bastian Pastewka, Senta Berger, Henning Baum, Maximilian Mund, Jakob Hein, Toni Bauer oder Mine, um Ihnen mal ganz unterschiedliche Gäste zu nennen, die hier waren. Heute sitzt hier der Journalist und Moderator Steffen Halaschka, in dessen Leben wir ungefähr bei seinem 18. Lebensjahr angekommen sind. Und wenn ich das jetzt nicht durcheinander bringe, ist das das Jahr, in dem dein Vater starb, als du 18 warst?
Genau, 1990. Ich war so ein Jahr vorm Abi und da ist dann sehr plötzlich mein Vater gestorben.
Der Tod wird ab jetzt in dieser zweiten Hälfte der Hörbar häufiger mal Thema sein. Ich hoffe, dass Sie damit klarkommen. Ich möchte Ihnen was verraten. Sie kommen selbst nicht drum rum. Also ich finde es immer wieder interessant, dass wir alle, also noch nie ist jemand nicht gestorben. Ja. Noch nie ist jemand nicht gestorben. Noch nie ist jemand auch nur 130 geworden. Ja?
Ein Kollege hat den schönen Satz geprägt, der hat gesagt, haben Sie keine Angst vor dem Tod, es ist noch niemand dran gescheitert.
Naja, es ist ja so.
Es ist so.
Und dennoch ist es jedenfalls in unserem Kulturkreis so, dass wir uns kaum beschäftigen, dass wir versuchen, ihm aus dem Weg zu gehen, dass da Aberglaube ist oder Bequemlichkeit oder all diese Sachen oder auch eine Mischung. Du hast dich mit Olivia Jones aufgemacht, um Menschen zu helfen, mit dem Tod besser umzugehen. Und wenn ich das schon mal vorwegnehmen darf, ich glaube, dass ihr uns einen riesengroßen Gefallen damit getan habt und tut und dass es hervorragend geworden ist. Ihr habt für die erste Staffel von Sterben für Anfänger einen deutschen Fernsehpreis bekommen. Total verdient. Es gibt jetzt eine Fortsetzung. Wir sprechen da etwas später drüber, aber ich will nur jetzt schon mal sagen, warum der Tod hier jetzt auch ohne, weiß ich nicht, großes Warm-up, Vorspiel einfach thematisiert wird und ich auch die Fragen verhältnismäßig direkt stelle, weil du im Training bist.
Absolut. Erstmal danke für das schöne Kompliment, was du da eben drin versteckt hast. Wir sind wirklich ganz glücklich mit der Arbeit und wir haben es gar nicht so altruistisch gedacht. Wir wollten eigentlich gar nicht vielen anderen Menschen Hilfe sein, sondern vor allem uns selber. Wir sind tatsächlich selber losgezogen, um die Angst vor dem Sterben zu verlieren und die Angst vor dem Tod zu verlieren und das Sterben zu lernen. Und das hat es wahrscheinlich auch so wuchtig und für viele Leute so nahbar gemacht, weil sie sich da drin wiedergefunden haben, glaube ich.
Aber wuchtig könnte jetzt so klingen, als würde es die Menschen verschrecken, weil es so...
Nee, im besten Sinne
ja,
wuchtig.
Genau, also das ist ja wirklich, es ist wie ein trojanisches Pferd. Also man sieht das und das ist ja das Thema. Das ist euch wirklich, wirklich, und zwar allen Gewerken, also nicht nur euch beiden vor der Kamera, sondern jetzt sprechen wir doch kurz drüber, was den Schnitt angeht, was die Musik angeht, was die Dramaturgie angeht, aber auch wirklich diese hochsensible, hochprofessionelle Kamera, die Bilder, der Respekt, der in jedem dieser Bilder dabei ist, es hat eine cineastische Qualität, also wirklich richtig gut.
Aber vielen Dank, ich gebe das weiter.
Ja, hoffentlich, bitte. Aber kommen wir mal, ich weiß nicht, ob der Tod deines Vaters dein erster Tod war.
Es war
das Schlucken war übrigens, das war jetzt Wasser.
Ich habe gerade mal heimlich getrunken.
Nein,
es war die erste Begegnung für mich mit einem verstorbenen Menschen. So, ich habe zum ersten Mal am Totenbett gestanden von jemandem.
Aber es war nicht deine erste Begegnung mit dem Tod? Warum hast du das jetzt so ganz anders formuliert?
Ja, weil ich gerade selber überlege, ich versuche gerade die Tode meiner Großmütter noch in die zeitliche Reihenfolge zu kriegen. Meine Oma väterlicherseits lebte noch, das heißt, die musste miterleben, dass auch einer ihrer Söhne vor ihr ging. Tatsächlich, ich glaube, meine andere Großmutter lebte zu dem Zeitpunkt auch noch. Also so gesehen, es war zumindest das allererste Mal, dass der Tod mit so einer Wucht, dass es nicht irgendwie eine entfernte Nenntante war oder jemand.
Oder auch
jemand,
ein Tier, dass es zwar nur ein Tier war, aber doch sehr nahe für Kinder.
Ja,
ne?
Absolut. Also das gab es natürlich alles.
Das gab es.
Aber dieser Tod war natürlich einer von einer ganz anderen Qualität, weil er auch so ein Beben in meiner Familie war, weil auch meine Mutter von einem auf einen anderen Tag verwitwet da vor der Katastrophe ihres Lebens stand. So, also dadurch hat der Tod in meinem Leben auch leider, sage ich, sowas Übergroßes bekommen, sowas Angstbesetztes. Es ist sozusagen die Definition der familiären Katastrophe, was ja Quatsch ist.
Naja, was in dem Moment aber so war.
Ja, ja, sicherlich, aber es ist ja Quatsch, weil wir ja alle sterben. Und wir könnten ja dann mit dem Umstand, dass der Tod kommt und übrigens mal früher und mal später, manchmal leider auch brutal früh, damit könnten wir ja anders aufwachsen. Und ich merke es ja an meinen Kindern, dass die zwangsläufig ein anderes Aufwachsen mit dem Tod haben, schon allein deshalb, weil ihre Eltern diese bekloppte Serie zusammen gemacht haben. Das heißt, bei uns war eine ganze Zeit lang, meine Frau ist Executive Producerin dieser Serie Sterben für Anfänger, bei uns waren am Abendbrottisch auf einmal Themen von Beisetzung, Sterben, Obduktion und so, die streiften so das abendliche Gespräch und unsere Kinder haben ganz selbstverständlich mitbekommen, dass wir da mit Sterbenden zu tun haben und das das Tolle ist, dass Kinder damit einen sehr viel unbefangeneren Umgang entwickeln.
Das glaube ich. Ich glaube, dass sie ihn aber auch haben. Ich glaube, dass Kinder sowieso schon ihn mitbringen, diesen Umgang. Und da laufe ich immer Gefahr, zu sehr auch von mir auf andere zu schließen. Ich habe meinen Vater verloren, da war ich 6. Ich mutmaße einfach mal, dass das, was wir uns so ein bisschen abgucken von den Erwachsenen in solchen Momenten, dann auf uns übergeht. Ne? Dass dieser Verlust ist natürlich eine Sache. Kinder weinen und sagen, ich bin aufgewacht, ich hatte einen Albtraum, du darfst nie sterben, bitte versprich mir, dass du nie stirbst, bitte. So, ne? Natürlich haben wir wissen, dass Tod eine Sache ist, vor der wir Angst haben, weil sie endgültig ist. Aber eigentlich hast du ja als Kind vielleicht nicht mal eine abstrakte Vorstellung davon.
Nee, hast du nicht. Wie sollst du auch? Also die Vorstellung von Endlichkeit und dem brutalen Verlust, den das bedeuten kann, diese Vorstellung kann ja erst wachsen mit der Zeit und die ist halt, behaupte ich, bei uns kulturell überformt. Wir haben, das ist ja, dass der Tod so ein Schreckgespenst ist, dass der Sensenmann uns heimtückisch alle mitnimmt und einkassiert und dass das immer eine Geschichte von Leid und tiefer Trauer und Vermissen auf alle Ewigkeit ist. Und so angstbesetzt, das ist natürlich kulturell geformt. Wir haben keinen selbstverständlichen, umarmenden Umgang mit dem Tod. Und es gibt ja zum Glück auch jetzt eine neue alternative Bestatterbewegung, die auch Abschiedsfeiern anders definiert. Also das sind keine Trauerfeiern, das sind Lebensfeiern. Wenn wir zusammenkommen, feiern wir das Leben eines Menschen, der gegangen ist. Und das tun wir vielleicht auch bunt und freudvoll und so schillernd und so facettenreich, wie dieser Mensch auch war. Und schon kriegt man einen anderen Blick auf diese Zwangsläufigkeit des Todes. Er kommt sowieso.
Wir spielen mal kurz Musik. Ich will sofort mit dir weiterreden, aber was jetzt wirklich sehr gut passt, ist der Titeltrack von Sterben für Anfänger, All Along the Watchtower, Devlin und Ed Sheeran und überhaupt auch das, auch die musikalische Untermalung, es sind hauptsächlich Coverversionen, wunderschön intoniert und passen und untermalen das, was man da sieht, also auch dafür vielen Dank. There must be some kind of way out of here. Said the Joker to the thief, yeah. There's too much confusion. I can't get no relief. Yeah, I see jokers on my left, thieves upon my right. You find me in the middle with a picture different life. Der Moderator und Journalist Steffen Halaschka ist zu Gast und wir reden gerade über das Leben und sein Ende, den Tod, von dem wir in der Regel nicht wissen, wann er uns heimsucht und das ist die gute Nachricht, aber wenn wir es wollen und es selbstbestimmt vielleicht doch forcieren wollen, es diese Möglichkeit ja gibt in ganz bestimmten Fällen. Auch dieses Thema streifen wir gleich mal ganz kurz. Aber mal zurück zu deinem Leben. Du sagst, deine Mutter stand aus dem Nichts, also war sie verwitwet und es gab die große Familienkatastrophe, die natürlich ein großer Schmerz, ich glaube, egal wie aufgeklärt man mit dem Tod umgeht, einen Menschen ad hoc zu verlieren, den man liebt, der einem geholfen hat, der einem so vertraut ist, zu verlieren, das darf einen schon mal voll aus der Bahn werfen. Woran ist dein Vater gestorben?
Er ist infolge eines Herzinfarkts gestorben. Also es war sein zweiter Herzinfarkt, er war schon einige Jahre herzkrank. Insofern war das nicht ohne Vorwarnung. Es war in der Phase, in der beste Werte hatte, die Ärzte waren alle total happy mit seinem Gesundheitszustand, aber er hatte schon mit 40 Jahren einen Schlaganfall, war also sozusagen
mit Folgeschäden, war er halbseitig gelähmt oder irgend sowas?
Ja, das kurzfristig ja, aber er hat das alles wiedererlangt und war auch im Beruf tätig, war er Lehrer und mit in der Schulleitung, also das hat er alles gut verkraftet, hat auch das Rauchen aufgehört und all diese Dinge, aber das Menetekel war natürlich immer da. Also Papa ist herzkrank und oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, und in dieser Angst hat die Familie auch lange Jahre gelebt und hat auch meine Mutter gelebt. Und das ist so für mich rückblickend der Motor gewesen, zu sagen, wir kümmern uns mal um dieses Thema, weil mich diese Angst so wahnsinnig genervt hat. Warum verschenken wir Jahre unseres Lebens mit der Angst vor dem Sterben?
Okay, die hast du rückblickend, würde ich jetzt mal mutmaßen, widersprich mir, nicht gehabt als Jugendlicher, obwohl du wusstest, dass dein Vater krank ist. Hast du gedacht, er könnte jeden Moment sterben? Also war der Tod damals präsent oder hast du an andere Sachen gedacht?
Ich glaube, ich habe an andere Sachen gedacht.
Das heißt, wir wissen es, aber es ist ja dann gar nicht so präsent.
Naja, es ist ja auch so, es ist ja total abstrakt. Also er war nicht tödlich krank. Er war einfach Herzpatient. So.
Und weißt du noch, und auch da hast du natürlich wie jeder andere Mensch auch das Recht zu sagen, es ist zu persönlich, jetzt da möchte ich nicht drüber sprechen, aber erinnerst du dich an den Moment, in dem du das erfahren hast? Wo warst du da? Wie hast du das gehört?
Erinnere ich mich gut, weil es ein nächtlicher Anruf aus dem Krankenhaus war und ich ans Telefon gegangen bin und sozusagen der Erste war, der dann die Nachricht vom Arzt bekommen hat, dass mein Vater die Nacht nicht überlebt hat. So, und das ist erstmal eine Aufgabe mit 18, weil dann bist du Schaltstelle in der Familie. So, ich habe natürlich, meine Mutter ist wach geworden, auch von dem Anruf, und ich habe ihr das gleich weitergegeben, aber das ist natürlich ein traumatischer Moment, und rückblickend fragst du dich, warum sind wir eigentlich überhaupt nach Hause gefahren? Warum haben wir uns da im Krankenhaus abwimmeln lassen? So, sie können jetzt hier gar nichts mehr tun. Fahren Sie erstmal nach Hause, schlafen Sie sich aus und so. Da gibt es keine zweite Chance. Das war, wie es war.
Du bist dann wieder, aber ich weiß nicht, mit welchem zeitlichen Abstand, mit dem Tod eines nahen Menschen konfrontiert worden, als einer deiner besten Freunde starb. Mhm. Wann war das?
Das war 2019, und das war auch wieder komplett, also diesmal wirklich komplett ohne Vorwarnung. Da gab es auch eine Diagnose, aber die war nicht bedrohlich. Die hat keiner im Umfeld als bedrohlich empfunden.
Was war das für eine Diagnose?
Es gab auch eine Form von Herzerkrankung oder Herzgeschichte, aber das war ein Mensch, der mit seinen 54 Jahren mitten im Leben stand und Fahrrad gefahren ist, Sport gemacht, mitten im Beruf, und ist auch tatsächlich auf Berufsreise einfach morgens im Hotel nicht mehr aufgewacht, weil das Herz aufgehört hat zu schlagen. Und da bin ich rückblickend sehr froh, dass wir uns kurz vorher, obwohl wir in zwei Städten gelebt haben, noch gesehen haben, dass er auch die Geburt meines Sohnes mitgekriegt hat und so. Das sind dann Dinge, die trösten rückblickend, und dass wir eigentlich miteinander fein waren. Aber ist jetzt ja auch, will ich dazu sagen, auch keine exklusive Erfahrung. Viele Menschen erleben das ja, dass auf einmal Menschen, auch zwischen 50 und 60 überraschend viele Männer, einfach sich verabschieden. Das habe ich gelesen, ein kritisches Jahrzehnt in der Biografie, vor allem von Männern.
Das Schönste an Trauer ist vielleicht, dass Menschen zusammenfinden und dass sie ihre Schmerzen, dass sie in der Lage sind, sich mitzuteilen, wie ähnlich ihre Schmerzen doch sind, und sich auch vielleicht zu stützen. Vielleicht ist das sogar, denke ich gerade, ein innigerer Moment, als Freude zu teilen.
Ich habe inzwischen dann doch so viel Trauerfeiern oder Abschiedsfeiern miterlebt, die ich rückblickend als ganz schön und warm und liebevoll in Erinnerung habe. Ne? Also das ist, ich gucke die ganze Zeit hier im Studio auf diesen blauen Schmetterling, den du an der Wand hängen hast, der mich an Vanessa erinnert, die eine Protagonistin unserer Doku-Serie Sterben für Anfänger war, weil sie mit Mitte 30 erfahren hat, dass sie sterben wird an einem unheilbaren Brustkrebs als Mutter von drei kleinen Kindern. Und dieser Schmetterling war immer ihr Symbol, insofern hängt er hier wahrscheinlich nicht ganz zufällig. Und auch Vanessas Beisetzung, sie hat die Serie noch gesehen, an der sie mitgewirkt hat, und ist ein halbes Jahr später dann verstorben. Und das war eine wahnsinnig schöne Beisetzung, bei der die Freunde, nachdem die Urne im Grab versenkt war, eine Kühltasche geholt haben und dann mit Bier angestoßen auf dem Friedhof und auf sie getrunken haben und sie haben hochleben lassen. Und für mich auch nochmal so eine ganz wichtige Erfahrung: Es gibt keine Regeln in der Trauer. Es gibt keine beschissene Vorschrift, wie du zu trauern hast, wie du eine Beisetzung zu verbringen hast, sondern nur so, wie sich das richtig anfühlt. Und das hat sich für alle Beteiligten total richtig angefühlt. Und auch die Kühltasche mit Dosenbier und mit Bierflaschen war nicht würdelos, sondern das genaue Gegenteil.
Und das, ich habe das schon mal an anderer Stelle gesagt, aber ich würde mich in dem Fall gerne wiederholen, auch nur aus eigener Erfahrung heraus, aber vielleicht mutmachend auch oder unterstützend, was du jetzt gerade sagst. Ich habe auch zwei Trauerfeiern gehalten, einmal die für meine Mutter und die für meinen Onkel, der mir sehr wichtig war. Und der mich im Übrigen auch fragte, zu Lebzeiten noch, ob ich das machen würde, weil ihm die Trauerrede meiner Mutter so gut gefallen hat. bei der mir klar war damals, das soll nicht jemand sein, der sie nicht kannte oder nur flüchtig kannte. Sie war gläubig, aber nicht orthodox. Ich wollte aber nicht Sätze hören und Bilder hören, biblische Bilder oder sonst irgendetwas, die, weiß ich auch nicht, verschachtelt. Ich wollte, dass von ihrem Leben erzählt wird. Mhm. Und habe dann gedacht, okay, ich versuch's. Und daraus wurden dann, weiß ich nicht, 30 Minuten oder so. Ich habe das natürlich alles aufgeschrieben, aber während ich schrieb, merkte ich, dass ich ihr nicht gerecht werde, wenn ich nicht auch die Momente reinnehme, in denen sie schwierig war. Mhm. Zu mir als Tochter, aber auch anderen Menschen gegenüber. Aber es wäre ja auch nicht gerecht geworden, die Momente auszulassen, in denen sie selbst ironisch und zum Schreien lustig war. Und dieses erste Zögern, um dann zu sagen, nee, das ist dieser Mensch und alle, die da kommen werden, werden sie gekannt haben, mhm, und werden auch genau wissen, worauf ich anspiele, und ich will, dass da gelacht wird und ich will, dass das auch nicht als unkritisch gesehen wird, ne? Also deswegen, mhm, sage ich auch, man kann auch sagen, ja, und sie war dann aber auch, war sie so stur und hat Leute abblitzen lassen und so, warum denn nicht? Also ich will damit nur sagen, wenn sie selbst Menschen verlieren oder verloren haben und überlegen, wie sie das machen, es geht nicht darum, Angst zu haben, vielleicht da vorn zu stehen und dass die Stimme wegsackt oder dass man plötzlich anfängt zu heulen. Ja, na klar, das gehört ja irgendwie dazu. Und wenn sie merken, dass ihre Trauer nur kurz ist oder viel zu lang, es gibt da kein richtig und kein falsch. Deswegen ist es toll, dass du das eben nochmal gesagt hast. Wir sollten uns davon niemandem beurteilen lassen.
Also jeder, der sich überfordert fühlt und sagt, ich versuche einen Trauerredner zu finden, der das für mich
total
übernimmt.
Okay.
Total okay. Aber wer einen Funken von Verlangen spürt, für einen lieben Menschen bei einer Abschiedsfeier etwas beizusteuern, etwas, eine Erinnerung mitzugeben oder ein paar Worte zu finden.
Finde ich
das
auch.
Ist so ein erfüllender Moment, ja, der einem selber und allen Anwesenden so helfen kann, diesen Tag gut zu verarbeiten und sich nochmal schön an den, der gegangen ist, zu erinnern.
Du hast ja im Zuge dieser Ausflüge auch deine eigene Trauerfeier eigentlich schon mal mehr oder weniger durchexerziert. Also ich möchte wirklich nochmal dazu aufrufen, diese Serie ist, es gibt so viele Momente, die so fein sind und auch so durchaus lustig, ohne die Protagonistinnen oder Protagonisten dort zu verraten oder vorzuführen, überhaupt gar nicht. Ihr habt das wirklich gut gemacht, auch in diesem Kontrast, du mit Olivia Jones. Ihr habt euch diesem Thema Tod aus ganz, ganz unterschiedlichen Perspektiven genähert. Oder seid euch dem genähert. Und da gibt es eben auch Momente, auch durch die Protagonisten selbst, die dann sehr lustig sind oder wo man einfach merkt, okay.
Das war aber auch immer unser Ziel. Wir haben gesagt, der Tod hat ja auch eine groteske Seite. So, der ist ja als Institution schon so absurd. Und im Umgang mit dem Tod erlebt man natürlich auch groteske und alberne Momente. Und das soll alles seine Berechtigung haben. Mhm. Und das hat ganz gut geklappt und das ist auch ganz gut angenommen worden und ich glaube, man versteht es auch. Also selbst in der Versorgung eines Verstorbenen, die wir gemacht haben bei einem Bestatter, finden Olivia und ich dann Momente, in denen wir wirklich Tränen lachen müssen fast, und es ist aber nicht pietätlos, sondern es zeigt auch das befreiende Lachen, das du brauchst in so einem Moment,
und
weil
ich finde,
die Situation ist ungewohnt.
Und Menschen, die dieses Gefühl nicht aufbringen können, die wirklich nur Schmerz und Trauer und Wut verspüren. Das ist genauso legitim. Also hier soll niemandem seine Art zu trauern irgendwie abgesprochen werden oder so. Aber es ist eine Handreichung an all diejenigen. Und Olivia Jones gehörte auf jeden Fall dazu, hat sie ja auch gesagt in den Interviews. Sie hat einen Bogen gemacht um dieses Thema. Ja. Sie hat einfach nicht drüber nachgedacht. Sie hat das komplett ausgeklammert. Und das ist natürlich der wahrscheinlich schlechteste Umgang damit, denn über kurz oder lang kommt es eh in Form einer, also deinen eigenen Tod, okay, Haken dahinter, da kriegt man ja dann so viel nicht mehr mit.
Ja, aber auch den kannst du natürlich vorbereiten. Also das ist was jetzt in unserer zweiten Staffel nochmal eine Rolle spielt, sich mal zu überlegen, wenn ich sterbe, und ich weiß ja nicht wann, das kann jetzt auf dem
vielleicht
Heimweg
nicht,
heute
vielleicht,
noch der
genau,
Fall sein.
Aber vielleicht wirst du auch krank und du weißt dann irgendwann dann doch.
So, ne? Aber du kannst das ja vorbereiten und du kannst ja deinen Angehörigen auch was abnehmen. Also für mich war nochmal diese große Erkenntnis, auch aus den Dreharbeiten der zweiten Staffel, wenn ich gehe, möchte ich, so mir das gelingt, den Punkt vermeiden, wo meine Kinder die Schränke und die Schubladen öffnen, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, Was für einen Scheiß hat der uns hinterlassen? Hier ist ja nichts aufgeräumt. Hier ist, oh, guck dir das. Warum hat er das nicht längst schon weggeschmissen? So.
Er hatte ein Tütü, hast du es gewusst? Nein, was ist denn hier los? Wir setzen das gleich nochmal fort für einen Gesprächspart und hören jetzt einen Song. Wenn wir Glück haben, Bernd Begemann, der war vor, ich glaube, 16, 17 Jahren auch mal hier zu Gast. Ein ganz toller Mensch und Musikbesessener und Musiker. Ihr seid Kollegen und Freunde. Er war Außenreporter 2003, habt ihr zusammen gearbeitet für den, war das der Kanzlerbungalow?
Der Kanzlerbungalow im WDR-Fernsehen, ja genau.
So, und dann aber hat euch wahrscheinlich diese Zusammenarbeit, hat euch irgendwie zusammengeschweißt, ihr seid Freunde geworden?
Ja, das ist keine innige Freundschaft, wo man ständig telefoniert, aber eine, wo man sich nicht aus den Augen verliert. Und dieses Lied hat mich von Anfang an wahnsinnig berührt. Ich finde, das ist so ein toll sentimentales Lied über das Miteinander im Leben und das Lebensende irgendwann und wie man es sich wünscht, dass ich Bernd gefragt habe, ob er das auf unserer Hochzeit spielt, was er auch getan hat.
Aber stimmt es, dass das auch auf deiner Beerdigung laufen soll?
Ja, definitiv. Das ist auch gelaufen bei unserer Generalprobe. Olivia und ich haben die Abschiedsfeier ja general geprobt mit unseren persönlichen Gästen und das ist nicht alles, hat nicht alles in die Schnittfassung der Serie Einzug gehalten, aber vor Ort ist das Lied für die anwesende Trauergemeinde gelaufen.
Bernd Begemann, wenn wir Glück haben, mitgebracht von Steffen Halaschka, der heute mein Gast ist. Wir sprechen über die Serie Sterben für Anfänger. Es gab eine erste Staffel bei RTL Plus, die hat 2023 den Deutschen Fernsehpreis bekommen. 6 Episoden, die man auch jetzt sehen kann im Free TV. Auf Vox laufen die ab dem 9. April.
Ja, aber im Free TV, das ist das Wesen des linearen Fernsehens, nur am 9. April, also 9. April.
No.
22.15 Uhr laufen die ersten 3 Folgen der ersten Staffel für alle. Aber am selben Tag startet auch die zweite Staffel bei RTL Plus. Ja, das kostet Geld. Man kann das aber einfach mal einen Monat lang machen. Da zahlt man ungefähr den Betrag einer Kinokarte, würde ich sagen, und kann dann in 1, 2 oder 3 Nächten die inzwischen 10 Folgen Sterben für Anfänger durchbingen. Ich habe viele Menschen getroffen, die gesagt haben, ich habe das wirklich in einem Rutsch geguckt, was ich nie für möglich gehalten habe, weil ich dachte, das überfordert eigentlich jeden komplett. Aber ist auch ein tolles Kompliment, dass viele sagten, ich wollte gar nicht aufhören.
Ich finde aber auch, euch ist da was ganz Besonderes gelungen. Es gibt da immer das letzte Reisebüro, auch eine ganz wunderbare Darstellerin. Wie heißt sie?
Anne Müller, sehr, sehr, sehr tolle Schauspielerin, die aber bei uns in der Serie gar keinen Rollennamen hat. Sie ist einfach nur die Frau aus dem letzten Reisebüro, die Inhaberin. Und das schönste Kompliment für sie ist auch, dass viele Menschen geschrieben haben, wo ist denn dieses letzte Reisebüro? Wo finde ich das denn?
Ja, okay, sie ist sozusagen die Assistentin vom Tod oder ich weiß nicht, seine Organisatorin oder Agentin oder so. Es ist schön gemacht und ihr kommt immer in dieses letzte Reisebüro und bekommt eure neuen Destinations, wo ihr hingeht, wen ihr besucht. Ihr durftet einem assistierten Suizid beiwohnen beispielsweise. Also in der Schweiz war das. Eine Person, die wusste, dass sie stirbt. Für euch war klar, ihr begleitet sie auf diesem Weg dorthin, würdet euch dann aber zurückziehen. Und vor Ort ist es dann doch anders gelaufen. Also die Person, die sich dann selbst aus dem Leben verabschiedet hat, wünschte sich eure Anwesenheit, sodass ihr dabei sein könnt.
Ja, das war ein ganz verrückter, intensiver Moment, weil verabredet war, dass wir am Abend vor ihrem Tod ein langes Gespräch mit ihr vor der Kamera führen und mit ihrem Ehemann. Das haben wir auch gemacht und am nächsten Morgen sind wir in diese Sterbewohnung in der Schweiz gefahren und da war die Verabredung, wir halten uns diskret im Nebenzimmer auf und wenn dann der Tod eingetreten ist und die Polizei kommt, um die Todesumstände festzustellen, das ist der Gang der Dinge bei solchen assistierten Suiziden und wenn der Bestatter kommt, dann können wir das noch drehen und wir können vielleicht auch, wenn er möchte, mit dem Ehemann nochmal zusammen drehen, wie er das erlebt hat und dann hat Steffi Kessel, um die es ging, uns aber nochmal hineingebeten in das Sterbezimmer mit dem ganzen Team, weil das am Vorabend so vertrauensvoll und schön war. Und dann haben wir diese letzten Momente miterlebt, was man da noch so redet und was ausgetauscht wird und wie sie nochmal Kinderriegel an alle verteilt hat im Raum als sozusagen letzte Mahlzeit, um ein bisschen zu Kräften zu kommen und gute Laune zu haben. Und dann habe ich 2-3 Mal nachgefragt, so jetzt ist aber, glaube ich, der Moment gekommen, wo wir gehen sollten. Oder nein, nein, bleibt. Und ich habe das 2-3 Mal nachgefragt, auch den Ehemann. Mhm. Und auf einmal stand diese Aufforderung, zu bleiben im Raum. Und wir hatten wirklich, während wir drehten, hat meine Frau noch sich mit dem Team verständigt. Ist es für euch in Ordnung? Weil verabredet war was ganz anderes. Allen auf einmal wurde klar, wir werden jetzt hier das Sterben eines Menschen miterleben. Mhm. Und so kam es dann. Und dann... dann mussten wir im Anschluss ja für uns auch mal klären, was machen wir denn mit diesen Aufnahmen, um Himmels Willen? Darf man sowas senden? Darf man sowas erzählen im Fernsehen? Also die Einwilligung des Ehemannes hatten wir, die Einwilligung der Verstorbenen auch, aber überfordern wir die Menschen nicht? Brechen wir damit irgendwelche Gesetze? Ich habe sowas noch nie gesehen im Fernsehen.
Ist es nicht interessant, dass wir überlegen, ob wir den Tod eines Menschen, der damit einverstanden ist, zeigen können, aber alle Kanäle, alle Filme, alle Serien voll sind mit Mord und Totschlag und den fiesesten Intrigen. Also natürlich, es geht da um das Recht des Individuums und es ist ja auch schön, dass wir in einem Land leben, in dem das alles sehr, sehr vorsichtig geregelt ist und sehr das Individuum sehr geschützt wird. Ne? Wir haben vorhin drüber gesprochen, bevor die Sendung losging, weil wir uns über Organspenden unterhalten haben. Du siehst da auch die Organspendeausweise, die da liegen für Leute, die nämlich wie Olivia auch, manche machen es aus Bequemlichkeit, sagen, ach Mensch, ja, ich wollte immer mal, ich vergesse es seit 30 Jahren, mir so einen Organspendeausweis zuzulegen. Viele Menschen haben Angst davor, weil sie glauben, sie müssten dafür irgendeine Knochenmarkspende abgeben oder sonst irgendwas. Viele wissen gar nicht, dass so ein Ausweis auch dir die Möglichkeit gibt, anzukreuzen, nein, ich möchte nicht spenden. Es ist einfach nur, ne, es ist sozusagen das Zeichen dafür, willst du oder willst du nicht.
Dinge klarziehen im Leben. Uns ging es zum Beispiel so, viele haben gedacht, dass dieses selbstbestimmte Sterben nicht erlaubt ist. Das war es auch einige Zeit lang nicht. Es gab zwischen 2015 und 2020 ein Strafgesetzbuchparagrafen, der die gewerbsmäßige Sterbehilfe untersagt hat. Das heißt, nicht die, die Geld verdient, aber eine, die auf Wiederholung angelegt ist. Also eine von Profis, von Ärzten begleitete Maßnahme. Und das ist aber seit 2020 nicht mehr so, weil das Bundesverfassungsgericht ein anderes Urteil gefällt hat. Und da ist so viel Irrglaube auch darüber, was da passiert, wie assistiert wird, mit welchen Mitteln. Und wir hatten dann dieses Gefühl, Moment mal, dass die Gesellschaft hat doch ein Recht zu erfahren, worüber wir reden, wenn wir über einen selbstgewählten, assistierten Freitod, über einen assistierten Suizid sprechen. Was passiert da eigentlich in unserem Fall in der Anwesenheit einer erfahrenen Palliativärztin? Das sind ja keine Hallodris, die in irgendwelchen Hinterzimmern mit selbstgebrauten Gifttrunks Menschen um die Ecke bringen, sondern das ist ein medizinisch begleiteter und auch psychologisch abgesicherter Vorgang. Also das passiert nicht aus einer Laune heraus. Und das haben wir dann tatsächlich zusammen mit dem Sender und auch mit verschiedenen medienpsychologischen und medienethischen Gutachten unterfüttert, haben wir uns entschieden, wir zeigen das in unserer Serie, um die Gesellschaft da ein Stück kompetenter zu machen.
Und auch nochmal vielleicht das Thema Organspende, das auch eines von mehreren ist, wo ich auch nicht das Gefühl habe, dass ihr da belehrend rüberkommt, aber erklärend. Und es gibt ja dieses Argument, dass ich, finde ich, selbst frisst wurde. Da beißt sich so die Katze in den Schwanz, dass so Leute sagen, ja, aber ich weiß ja, es gibt so Schmuh, ne? Also so mit Organhandel und so. Und du denkst so, ja, aber genau den müsste es nicht geben, wenn viel mehr Leute spenden würden. Und wir sind uns einig darüber, dass jede und jeder Betroffene, der in so einer Situation ist, für sich selbst oder für einen Angehörigen, immer sagen würde, hoffentlich gibt's jetzt, gerade parallel einen Motorradunfall und jemand spendet und diese Lunge oder dieses Herz oder was auch immer findet jemanden, der weiterleben kann.
Ja, und es ist ja schlicht auch so, ich habe schon mit Familien gesprochen, die Organe Angehöriger freigegeben haben oder deren Angehörige das selber getan hatten zu Lebzeiten. Es liegt darin ja auch was wahnsinnig Tröstliches. Also wenn du die Trauer um einen Menschen kombinieren kannst mit der tröstlichen Erfahrung, dass bis zu 7 andere Menschenleben eine Fortsetzung finden können, aus diesem Moment des größten Verlustes heraus. Das kann ja was irrsinnig Tröstliches und Motivierendes haben. Es ist für mich der größte Beweis von Solidarität und Nächstenliebe, wenn man sagt, den Organplunder, den ich selber leider dann nicht mehr gebrauchen kann, weil ich mausetot bin, den stelle ich zur Verfügung, um anderen Menschen nochmal ein zweites Leben zu schenken.
Kannst du nochmal mit zwei Sätzen sagen, was also ist nötig, um Organspenderin oder Organspender zu werden? Es ist nämlich wirklich nur ein Step.
Ja, es ist. Man kann das alles selber machen. Man muss zu keiner Behörde gehen und keinen offiziellen Stempel bekommen, sondern man besorgt sich einen Organspenderausweis.
Gibt es in Apotheken oft, gibt es online, kann man ausdrucken.
Kann man sich runterladen, ausfüllen und in der Tat, der wichtigste Hinweis, es gibt ein Feld, da kann man Nein ankreuzen. Und auch das ist hilfreich für alle Angehörigen am Tag X, für alle Notärzte, die am Unfallort erscheinen, wenn dann einfach schriftlich festgehalten ist, das ist kein Organspender. So, das schafft Klarheit und nimmt vielen Menschen Last. Man kann einzelne Organe ausschließen, per Kreuzchen. Mehr ist es nicht. Das Ding ist in einer Minute ausgefüllt und unterschrieben. Und es ist wirklich ein gutes Gefühl, das für sich einmal entschieden zu haben.
Und pro Tag in Deutschland, jetzt nur auf Deutschland gesehen, wo es viel zu wenig Organspenderinnen und Organspender gibt, sterben 3 Menschen pro Woche, die vergeblich auf ein Spenderorgan warten.
Und wir können übrigens alle auf der Warteliste landen. Ja. Also auch wenn ich heute kerngesund bin, heißt das nicht, dass ich in 2 Jahren nicht ein Nierenleiden habe, das mich zum Nierenempfänger macht, zum Beispiel.
So, der nächste Song kommt von den Sportfreunden Stiller. Ein Kompliment. Hat was mit deiner ehemaligen Radio 1-Kollegin Anne-Kathrin Gottschling zu tun, die inzwischen längst deine Frau ist und eben auch, ihr macht das zusammen, hast du ja eben gerade schon gesagt, ihr produziert die Serie zusammen. Mhm. Aber was ist die Geschichte dieses Liedes?
Die Geschichte dieses Liedes ist, dass ich das auf irgendeiner Radio 1-Party, bei der ich DJ war, dann mal aufgelegt habe. Sie war auch zugegen und ich bin kurz mal für 2 Minuten von meiner DJ-Kanzel runtergeklettert, um zu tanzen und ihr zu signalisieren. Also das ist auch ein bisschen jetzt bisschen für dich und für uns. Und am Ende ist dieser Song aus unserem Leben nicht verschwunden und diente auch unserer Hochzeitseinladung. Also wir haben mit ein paar Zeilen der Sportfreunde Stiller zu unserer Hochzeit eingeladen.
Radio 1, die Hörbarust. Zu Gast ist heute der Moderator und Journalist Steffen Halaschka. Wir haben eben über den Tod gesprochen. Ich hoffe, dass Sie bei uns geblieben sind. Also jetzt in jedem Sinne, auf jede Art und Weise. Und dass Sie jetzt auch in den letzten Minuten noch bei uns bleiben. Denn wir kommen jetzt nicht so ganz ohne Fade-out aus diesem Thema raus. Auch in eigener Sache möchte ich Menschen, die merken, dass sie Berührungsängste damit haben, nochmal an eine Serie erinnern, die hervorragend war und in der ein Beerdigungsinstitut im Zentrum stand, 6 Feet Under.
Ja, tolle Serie.
Boah, was für eine tolle Serie. Mhm. Über 20 Jahre alt, würde ich jetzt mal tippen. Gab es viele, viele Staffeln, großartige Drehbücher, tolle Schauspielerinnen und Schauspieler, tolle Plots. Also 6 Feet Under, schauen Sie sich das an, wenn Sie merken, ha, Sie machen einen Bogen um dieses Thema, aber Sie wissen, über kurz oder lang müssen Sie daran. Und ich lege Ihnen noch ein weiteres Mal ans Herz, dass Sie sich Sterben für Anfänger anschauen mit Olivia Jones und Steffen Halaschka. Es gibt die neue Staffel auf RTL Plus. Da müssen Sie gucken, ob Sie da vielleicht sogar schon, was sagt man, Mitglied sind, ob Sie das Abonnement schon haben oder ob Sie das abschließen und sei es erstmal für einen Monat. Es gibt auf Vox die erste Staffel im Free TV am 9.4.
Die halbe erste Staffel. Die halbe erste Folgen Staffel. Okay, für die erstmal ganz problemlos und kostenfrei hineinschnuppern
Hattest
wollen.
Hattest du vorhin auch gesagt, genau. Und es ist eben ein Reigen unterschiedlichster Themen. Also ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber es gibt auch neue, und das finde ich sehr interessant, und du auch, das weiß ich, Beerdigungsmethoden, denen ihr nachgeht. Kyromation, habe ich das richtig verstanden?
Kyromation
ist was mit Kälte, mit 196 Grad und Stickstoff und so. Aber was ich ganz toll finde, ist diese Reerdigung.
Ja, das ist ein Start-up-Unternehmen, das gerade durchführt, entwickelt und ganz viel Überzeugungsarbeit leistet. Bei der Reerdigung, der Name legt es nahe, geht es eigentlich um nicht weniger als die Kompostierung eines Menschen. Also man wird zu Erde. Und die Reerdigung schafft dafür die optimalen Voraussetzungen. Das heißt, ein Leichnam wird in einem Kokon, der verschließbar ist, auf einem Granulat aus Heu und Stroh und Pflanzenteilen gebettet.
Kokon, da muss ich jetzt dazu sagen, als ich das hörte, habe ich jetzt gedacht, wie insektenmäßig? Nein, es ist wie ein runder Sarg so ein bisschen, ne? Nur schöner.
Es ist so ein Kunststoffgefäß, also okay. Es ist wie eine riesengroße, gigantische Tupperschüssel im Grunde. Und das Wichtige ist, dass darin die optimalen Bedingungen herrschen, damit die Mikroorganismen, die wir mitbringen, übrigens als verstorbener Mensch in unserem Darm, in unserem Körper, und die Mikroorganismen in diesem Heu- und Strohgranulat, dass die zusammenarbeiten können. Und dann verschwindet alles Gewebe innerhalb von 40 Tagen. Toll. Und wenn man, war selber dabei, das wird man in der zweiten Staffel sehen, wenn man dann nach 40 Tagen diesen Kokon öffnet, findet man darin duftende Erde und das Skelett.
Federleichte Knochen, also auch die ausgehöhlte Knochen quasi, weil das Mark, also weil es ist alles extrem.
Mikroorganismen haben eigentlich alles Gewebe, Mark aufgelöst, gefressen, umgesetzt in Erde. Die Uni Leipzig begleitet das wissenschaftlich, weil auch dieses neue Verfahren tatsächlich angefeindet wurde. Es gibt natürlich sowas wie eine Krematoriumslobby. Da gibt es Menschen, die sagen, Moment mal, also könnte ja jeder kommen. Das ist unser Business hier, Menschen möglichst schnell unter die Erde zu bringen. Aber tatsächlich sagt Markus Schwarz, der Entomologe von der Uni Leipzig, diese Knochen, die er da gefunden hat nach 40 Tagen, entsprechen in ihrer biologischen Beschaffenheit einer Liegeeigenschaft von 25, 30 Jahren unter der Erde. Das geht einfach wahnsinnig fix, weil die Temperatur da ist und weil die Feuchtigkeit da ist und einfach wirklich alles gemacht wird, damit schnell kompostiert oder reerdigt wird.
Zur Zeit, als ihr das gedreht habt, war das nur in Schleswig-Holstein, glaube ich, legal oder legitim oder erlaubt. Ich weiß nicht,
wie es jetzt ist. Genau, wir waren bei einer Einbettung in Berlin zugegen, aber in dem Moment, wo der Leichnam in dem Kokon ist, muss dieser Kokon dann nach Schleswig-Holstein transportiert werden, weil nur dort nach den Landesgesetzen dieses Verfahren momentan für eine Pilotphase erlaubt ist. Und diejenigen, die die Reerdigung anbieten, hoffen natürlich darauf, dass sie irgendwann die Überzeugungsarbeit leisten, dass das eine weitere Möglichkeit der Beisetzung wird, neben der Erdbestattung und der Feuerbestattung.
So, jetzt sind wir fast durch. Jetzt möchte ich dir eine letzte Frage stellen. Ich möchte Ihnen, Herr Halaschka, eine letzte Frage stellen.
Na, da bin ich gespannt.
Gibt es eine Seele?
Ja.
Und was passiert mit der nach dem Tod?
Ich glaube, dass sie irgendwo hingeht, im Zweifel dahin, wo sie hergekommen ist.
Und wo kam sie her?
Das weiß ich nicht. Aber ich bin neugierig drauf zu erfahren, wo das ist am Tage X. Aber
und es dann nicht mehr mitteilen zu können, das muss doch eine Qual sein. Stell dir einfach vor, du bist dann da, du siehst das alles und du willst sagen, ey Leute, ihr habt keine Vorstellung.
Also es gibt ja viele Schilderungen und Erzählungen von Nahtoderfahrungen, Menschen, die dann doch nochmal umgekehrt sind. Und die ähneln sich sehr frappierend und viele berichten einfach von einer ganz warmen, umarmenden Atmosphäre, in der sie sich aufgehoben gefühlt haben. Das kann Biochemie im Hirn sein, ist mir völlig klar. Das weiß kein Mensch, ob dieser Ort so ist, wie der beschrieben wird. Aber selbst das finde ich übrigens für den Tag X eine sehr, sehr tröstliche Vorstellung, dass der Abgang dann wenigstens mit der Form von Budenzauber passiert. Aber ich empfehle die Begegnung mit Udo Wiczorek in der zweiten Staffel unserer Serie. Das ist ein Mensch, der sehr überzeugend die Erinnerung an ein vergangenes Leben in sich trägt und dieses vergangene Leben auch dem hinterher recherchiert hat. Und seit ich Udo getroffen habe, fällt es mir noch leichter zu glauben, dass die Seele irgendwo hingeht und auch irgendwann vielleicht wiederkommt.
Und ich empfehle Ihnen ein Gespräch, das ich mit einer Podcasterin führen durfte, die heißt oder hieß Franziska Knost. Sie hat einen Podcast gemacht, Sick of It. Es ist eine junge Mutter gewesen, die ihr Leben lang schon an mehreren Krebsarten litt und sich verdammt tapfer wirklich von Jahr zu Jahr gehangelt hat, zwischendurch immer mit der Hoffnung, es werde schon gut gehen, die dann aber letztendlich doch leider gestorben ist, wenige Wochen nach unserem Gespräch. Aber dieses Gespräch, ich hoffe, Sie trauen es sich zu. Sie finden es auf YouTube auf jeden Fall noch. Wir haben das im Januar 2022 geführt. Franziska Knost, geben Sie es einfach ein oder schreiben Sie uns eine E-Mail, hörbar@radio1.de. Dann schicken wir Ihnen einen Link. Ein ganz tolles Gespräch, in dem ich auch sehr viel gelernt habe mit jemandem, der wusste, dass er auf den Tod zuläuft. Und das ist schon sehr, sehr besonders.
Und ich erinnere gern dran, wir alle tun das.
Wir alle tun das, aber noch nicht heute. Hoffentlich. Wir wissen es nicht. Vielen Dank für all deine Geschichten und für die Behandlung dieses Themas.
Vielen
und
Dank für die Einladung. Du hast mir einen großen Wunsch erfüllt.
Du mir auch, wie schön. Wir enden mit Max Mutzke, einem deiner Freunde. Mhm. So viel mehr heißt der Song. Den hören wir jetzt einfach, ja?
Wunderschönes Song.
Alles klar. Tschüss.
Tschüss, danke dir.
Wir haben uns ausgesucht und anvisiert. Angesehen und ausprobiert. Nichts überlegt, nichts unterdrückt. Unser Leben verrückt.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.